SWR 2 Tandem
mit Elino Krogmann, und ich möchte Ihnen heute eine Frau vorstellen, die Pionierarbeit im Bereich psychiatrische Medizin und Pflege geleistet hat und die ihr Leben den seelisch Kranken und Behinderten gewidmet hat. Dr. Maria Raveschwank aus Karlsruhe. Guten Abend, Frau Raveschwank.
Guten Abend, Frau Krogmann.
Sie sind jetzt 85 Jahre alt. Sie haben 10 Jahre NS-Herrschaft und 6 Jahre Krieg erlebt. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Kommen wir zunächst mal zum Ende des Schreckens, zum Kriegsende, zur Befreiung am 8. Mai 1945. Das Ereignis vor 75 Jahren haben wir gerade gefeiert. Wie haben Sie den Tag erlebt? Erinnern Sie sich?
Na, ich war ein kleines Mädchen von 9 Jahren und wir waren ausgebombt in Karlsruhe. Und lebte mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester im Schwarzwald in einem Lazarett, wo mein Vater auch tätig war als Sanitätsarzt. Aber ich hatte meine Lieblingspuppe Heidi gerettet aus den Bomben und damit war schon alles viel besser. Und meine Mutter war da und meine Schwester und wir waren froh, dass wir noch am Leben waren und hofften, dass auch meine beiden Brüder, die beide Soldaten waren, gut über die Runden kommen. Ich weiß, dass ich am 20. April 1945 vereidigt wurde, am Tag von Hitlers Geburtstag, und auf ewige Treue dem Führer schwören sollte und dass ich da doch den Mund gehalten habe, weil ich schon die Kanonen von den Franzosen gehört habe und wir wussten alle, dass es zu Ende geht. Aber ich war noch bei dieser Feier dabei und wir sind dann am Ende des Jahres im Herbst wieder nach Karlsruhe zurückgekommen und dann fing eine lange Zeit an mit Schulbeginn wieder und aber auch viel Hunger und Auseinandersetzung mit meiner Mutter, weil ich ihr nachts manchmal das Brot geklaut habe.
Also auch darüber werden wir nachher nochmal kurz sprechen und dann auch über die späteren Jahre als Psychiaterin in Karlsruhe. Aber zunächst mal, Frau Rave, sind Sie in einer ausgesprochen schwierigen Zeit aufgewachsen, in der NS-Zeit geboren, haben Sie 6 Jahre Krieg erlebt. Was sind Ihre eindrücklichsten Erinnerungen an Ihre ersten 10 Jahre?
Warten auf die Feldpostnummer von meinen beiden Brüdern und von meinem Vater. Tagelanges Warten da drauf und der Briefträger war ganz wichtig. Zum anderen hatten wir viel Besuch, wir haben viel musiziert und hatten trotz der Kriegszeit und auch trotz der Fliegerangriffe, glaube ich, mehr Besuch als viele Familien das heute haben. Es gab kein Fernsehen. Kino war was ganz Besonderes und wir haben viel zusammen musiziert zu Hause, gespielt und einkaufen gehen und Lebensmittelmarken ausgeben beim Metzger Fatzler oder beim Schreibwarengeschäft, was einkaufen gehörte zu den Höhepunkten der Woche.
Und das Ende des Krieges vor 75 Jahren, war das für Sie mehr Befreiung oder mehr Niederlage?
Ich glaube, ich stand, wenn ich ehrlich bin, auf der Seite der deutschen Soldaten und habe das Ganze als den Einmarsch dieser französischen Truppe in dem kleinen Ort doch als Niederlage erlebt und habe erst nachher auch durch die große Rede von Herrn von Weizsäcker die Befreiung nochmal deutlich erkannt da drin.
Wie haben Sie jetzt die Feierlichkeiten erlebt, die stattgefunden haben am 8. Mai, um den 8. Mai rum?
Es hat mich nicht wirklich betroffen, muss ich sagen. Es war jetzt nichts dabei, wo ich gedacht hätte, oho, ja, das ist was Neues. Aber ich fand es gut, dass es deutlich besprochen wurde und dass es nicht unter den Teppich gekehrt wurde.
Sie haben vorhin kurz schon angesprochen, die Hungerzeit, die Sie auch erlebt haben, dass Sie Ihrer Mutter Brot geklaut haben, um es dann aufzuessen. Sie wurden in einer Arztfamilie geboren. Wie kam es zu Ihrem Entschluss, Ärztin zu werden?
Also einmal gab es das Beispiel und das Vorbild von meinen Eltern, obwohl meine Mutter nicht mehr berufstätig war, war mein Vater. Und zuerst hatte ich eigentlich den Berufswunsch, Turnlehrerin zu werden, wie meine damalige Turnlehrerin. Aber das ist dann in den Hintergrund getreten und es war eigentlich klar, es war so eindeutig, dass ich schon nach meinem Amerika-Aufenthalt, ich war ein Jahr in Amerika als Schülerin, dann zurückkam und mir klar war, dass ich Medizin studieren wollte.
Und auch schon klar, dass Sie Psychiaterin werden wollen?
Nein.
Wie kam es dazu?
Das war ganz offen während des Studiums. Da hatte ich verschiedene Möglichkeiten und habe überlegt, ob ich Ärztin für Allgemeinmedizin werden wollte oder was auch immer. Da waren verschiedene Wahlmöglichkeiten.
Sie wurden Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie zunächst. Das war Anfang der 70er Jahre. Ende der 60er Jahre. Die Verhältnisse aber in den psychiatrischen Krankenhäusern waren ja damals alles andere als gut. Haben Sie das gewusst?
Ja.
Oder geahnt, in welche Situation Sie sich begeben?
Das war auch ein wichtiger Teil von dem Entschluss. Ich hatte von dem Entschluss, Psychiaterin zu werden. Ich hatte einen Freund, der in H im Landeskrankenhaus war zur Behandlung wegen einer Medikamentenabhängigkeit und habe den besucht in H. Er saß dann in einem Sträflingsanzug in so einem großen 30-Männer-Warteraum und
er war Patient.
Er war dort zur Behandlung und war unrasiert. Ich habe ihn lange nicht erkannt und war dann eben zu Besuch eine ganze Weile in diesem Aufenthaltsraum der Station. Und auf der Heimfahrt habe ich gedacht, das könnte man besser machen. Das könnte ich besser machen. Es war eigentlich eine ganz wichtige Entscheidung, dass diese Art von Demütigung und Kränkung, die im Krankenhaus den Patienten zugefügt wurde, dass die noch mal ein Schlag mehr war und noch mal ein Schlag mehr an Störung des Selbstbewusstseins und der Selbstwertgefühle mit sich gebracht hat.
Das heißt, damals waren psychisch Kranke in den Landeskrankenhäusern, Pflegeanstalten, in mehr Bettzimmern untergebracht, 20 Menschen auf einmal? Oder wie sah die aus, die Misere?
Na, das 27 hatten wir noch, als ich 79 im Philipps-Hospital angefangen habe. Da gab es also noch mehrere Säle mit großen Bettensälen, wo Bett an Bett stand, alle ohne Nachttischlampen. Und die Verhältnisse waren menschenunwürdig, wirklich. Und es war kein Privatbereich. Kleider wurden weggeschlossen und Geld und Zigaretten wurden am besten unter der Matratze verwahrt, weil man sonst keinen anderen Platz hatte, wo man sicher war. Und der Pfleger machte nachts das einzige Licht aus und machte das morgens wieder an. Und die anderen hatten kein Licht.
Sie haben dann den Facharzt für Psychotherapie gemacht?
Ja.
Was war da der Beweggrund?
Das lief so parallel zu dem anderen Facharzt, zum Teil auch noch ein bisschen länger. Es war eigentlich naheliegend, weil schon in der Zeit dann klar wurde, dass keine Psychiatrie möglich ist, ohne dass man auch psychotherapeutisch mit dem Patienten arbeitet. Und in der Schweiz gab es gar keinen anderen Facharzt als diesen kombinierten Psychiatrie-Psychotherapie. In Deutschland ist es jetzt auch bei den meisten Ärzten so, dass sie diese beiden Dinge zusammen kombinieren, einfach um ein Werkzeug, um eine Ausbildung mitzubekommen über die Möglichkeiten, auch in einem Gespräch mit einem Patienten besser zu verstehen, was ihn eigentlich bedrückt und auch was ihn krank gemacht hat.
Also es war Ihnen auch schon damals klar, dass es um sehr viel mehr geht, als nur um psychisch Kranke zu verwahren, sondern wie kann ich Ihnen tatsächlich auch helfen oder sogar heilen, viel besser unterstützen? Sie haben ja dann auch an dieser großen Psychiatriereform mitgearbeitet, die in den 70er Jahren auf den Weg gebracht wurde. Was war da Ihre Aufgabe?
Ja, man muss vielleicht sagen, dass es da zwei große Stränge gab. Beide haben 1970 offiziell begonnen. Das eine war die Psychiatrie-Enquete, die eher im universitären Bereich zu Hause war und wo die deutschen Universitäten stark vertreten waren, wenig Frauen dabei waren. Und das andere war die DGSP, die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Und für beide war es wichtig, dass diese deutsche Psychiatrie ja vergessen worden ist im Wirtschaftswunder und dass sie völlig auf der Strecke geblieben ist und sowohl hinter den europäischen Standards zurückhinkte als auch hinter allen Standards, vor allen Dingen auch der Allgemeinmedizin. Und insofern war das erste Ziel von beiden Gruppen eigentlich, den Patienten zu einer besseren Behandlung zu verhelfen, diese entwürdigenden Lebensgewohnheiten und Wohn- und Lebenssituationen zu verändern. Auch die Entfernung von den Landeskrankenhäusern war in beiden Gruppen ein Thema. Also warum muss man eine Stunde fahren? Das heißt, man verliert den Kontakt zu seiner Familie, zu seinen Angehörigen. Und das war eine ganz große Frage, wie macht man das am besten, dass aus diesen Riesenanstalten kleinere Einheiten werden. Es war dann auch ein Ergebnis von der Enquete. Und ich denke, auch die Ambulantisierung, wie man es dann nennt, war ein ganz wichtiges, positives Ergebnis, dass man also ab 1976 war das dann, die Möglichkeit hatte, entlassene Patienten ambulant nachzubehandeln und auch vorher das zu klären, ob eine Behandlung nötig ist. Also, dass der Patient auch wieder raus konnte und dass das nicht mehr galt, wer da mal reinkam, der kommt nicht mehr raus, ja.
Dr. Maria Rabe ist zu Gast in SWR 2 Tandem, Psychiaterin und Psychotherapeutin. Sie sind auch schon seit 30 Jahren in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie engagiert. Darüber haben Sie schon kurz gesprochen. Wann wurde die eigentlich gegründet und mit welchen Zielen?
Vor 50 Jahren, jetzt ziemlich genau. Mhm. Also 1970 und sie war noch ein Kind der 68er-Bewegung, wo die Frage der zivilgesellschaftlichen Beteiligung an Missständen in der Gesellschaft auch deutlich geworden ist. Und
Dass die notwendig ist.
Mhm. Und das war auch was Mutiges damals, eine Fachgesellschaft zu gründen, wo Pflegepersonen und Ärzte und Psychologen und Sozialarbeiter und Ergotherapeuten auf einer Ebene miteinander arbeiten und damit deutlich machen, dass es bei der Behandlung von Patienten immer nicht nur um eine Person gehen kann, sondern um sowas wie eine Teamarbeit. Und das war so ein ganz wichtiger Teil, der sich auch durchgesetzt hat. Dann kam noch dazu, dass die Angehörigen auch von uns gesehen wurden als wichtige Partner im Behandlungsprozess und dass man sie eigentlich lange behandelt hat wie so Viren, die man abschirmen muss, ja, und draußen lassen und dass sie eher Durcheinander mitbringen oder den Patienten krank machen oder Ansprüche stellen und die Mitarbeiter kritisieren. Und daraus nun eine gemeinsame Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeitsgruppen, mit Angehörigengruppen zu machen, sie zu beteiligen und zu informieren. Das war eine ganz wichtige Bewegung, Angehörigengruppe, bis dahin, dass in der Weiterbildungsordnung für die Psychiater dann auch eingeführt wurde, dass sie eine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Angehörigen mitbringen mussten für ihren Facharzt, für ihre Facharztqualifikation.
Also wichtig in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie ist, dass sie sozusagen alle Menschen, die mit Psychiatrie zu tun haben, auch aufnehmen kann.
Ja. Mhm. Ja.
Sie haben dann 1979 die Position einer ärztlichen Direktorin in einer psychiatrischen Klinik im Philips-Hospital in Riedstadt bei Darmstadt übernommen. Das war, glaube ich, Pionierarbeit, oder? Da waren ja noch die Männer vorherrschend in diesem Gebiet. Also
ja,
in der Leitung von psychiatrischen,
ja,
Kliniken.
Ja, da war ich damals die Erste. Aber
die erste Frau.
Ja, die erste Frau. Und es war viel Reformarbeit nötig, weil der Patient also wie, man musste ihn vor allen Dingen fernhalten. Und ich habe damals doch gemerkt, dass auch die Aufgabe des Pflegepersonals gesehen wurde als eine Aufgabe von Wärtern, die kontrollieren und aufpassen, ob alle wieder da sind, ob niemand abhanden gekommen ist, entwichen ist oder ob er Messer geklaut hat. Aber eigentlich hatten sie gar keine Chance mitzumachen am Behandlungsprozess. Und wir haben eine Weiterbildung dann aufgebaut, schon durch meinen Hauptberuf damals im Landschaftsverband Rheinland, eine zweijährige Weiterbildung für Pflegepersonen, examinierte Pflegepersonen in der Psychiatrie. Und es wurde dann auch in der Enquete für jedes Bundesland verbindlich gemacht, dass solche Weiterbildungsorte und Seminare oder Ausbildungskurse angeboten werden. Das ist, gilt auch heute noch, sind jetzt mehr als ein Ausbildungsort an einem Land. Aber ich glaube, das war eine ganz wichtige Veränderung, dass die Pflegepersonen, die ja die Hauptlast der Arbeit tragen und oft auch die wichtigsten Bezugspersonen für die Patienten sind, dass die ihre berufliche Identität erstmal überhaupt erkannt haben, wie wichtig sie sind, und dann auch, dass sie den Patienten Möglichkeiten an die Hand bekommen, wie sie ihn begleiten und unterstützen können im therapeutischen Prozess.
Ja, dass sie ein anderes Rollenverständnis
ein
bekommen.
Ein anderes Rollenverständnis.
Sie haben damals auch, also in Ihrer Funktion als ärztlicher Direktorin, ein Denkmal durchgesetzt für die 600 in der Nazizeit ermordeten Patienten, die mit diesem Krankenhaus zu tun hatten.
Ja.
Das war schwer?
Ja. Ja, das galt als Nestbeschmutzung. Man wollte damit eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und die Psychiatrie war ja sowieso ein ungeliebtes Kind in der Medizin, ein ganzes Stück weit. Und nun war endlich das Haus ein bisschen renoviert worden. Und nun wollten wir da ein Denkmal an zentrale Stelle setzen. Und eigentlich sollte das bitte ein bisschen versteckt bleiben, dass da mal solche Krankenmorde passiert sind. Und ich denke, es war gut, dass wir es an eine zentrale Stelle dann doch aufstellen konnten und am 50. Jahrestag von Kriegsbeginn dann eingeweiht haben, weil es ja immer wieder die Frage ist, sind diese Patienten in zwei Gruppen aufzuteilen, in die brauchbaren und in die unbrauchbaren, in die heilbaren und in die nicht heilbaren, in die verwertbaren und die, die nur Arbeit machen. Und diese Zweiteilung in die nützlichen und die unnützen Esser, was ja dann in der Hitlerzeit dazu führte, dass sie ermordet wurden, das ist auch heute noch immer wieder eine Frage bei Patienten, wo die therapeutischen Fortschritte oder wo der Erfolg der Behandlung nicht so auf der Hand liegt und wo wir auch sagen müssen, auch jemand, der als chronisch Kranker Hilfe braucht, hat diese Hilfe verdient und ist ja noch ganz besonders abhängig davon, dass wir ihn unterstützen und seinen Wert und seine Würde zeigen und anerkennen.
Die Psychiaterin im Ruhestand Maria Rawe aus Karlsruhe ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Und jetzt kommen wir mal, Frau Rawe, zu Ihrer zweiten beruflichen, großen beruflichen Station, nämlich die Direktion einer Klinik, einer psychiatrischen Klinik in Karlsruhe, die Sie dann Anfang der 90er Jahre übernommen haben. Das war ein relativ neues Krankenhaus. Das heißt, Sie hatten sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Es war noch nicht alles so eingefahren. Oder wie haben Sie es empfunden?
Paradiesisch. Ja. Und sehr schön gebaut, architektonisch ganz großartig gelungen, mitten im Herz von der Stadt an einem Filetstück, nahe an der Straßenbahn angebunden. Die Angehörigen konnten kommen. Wir konnten die Mieter direkt am Nachmittag noch zu einem Gespräch einladen, warum es da Krach gegeben hatte. Also sehr günstige Arbeitsbedingungen in der verbunden organisatorisch und auch von den Strukturen her mit Teil vom Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH. Nein, das war eine gute Arbeitssituation und ich habe da eigentlich nur profitiert von dem, was auch meine Vorgängerin angefangen hatte dort und was die Stadt aus der früheren Landesfrauenklinik gemacht hat, nachdem die Betten durch den Pillenknick nicht mehr für die Gynäkologie gebraucht wurden.
Mhm, deshalb ist diese Klinik für Psychiatrie dann entstanden. Ja. Mit welchem Gefühl haben Sie dann, sind Sie dann in den Ruhestand gegangen? War es gut?
Es war gut, ja. Mhm. Und ich wusste ja auch vorher, dass diese Zeit da ist und habe mir überlegt, was es alles noch zu tun gibt und was ich sonst noch zurückgestellt habe und was dann in dem Ruhestand wieder mehr Raum haben könnte. Ja. Eine Verbindung zu dieser vorherigen Arbeit ist geblieben, Und es war ein Stammtisch von der DGSP, der war vorher schon angelaufen und der ist weitergelaufen, sodass ich so ein bisschen einen Kontakt mit dem, was in der Psychiatrie ging, noch hatte. Mhm. Aber ich war nie mehr in der Klinik, ja.
Sie waren da nicht mehr aktiv.
Genau.
Aber Sie haben im Ruhestand an einem Buch gearbeitet, nämlich an der Erinnerung an die ermordeten Psychiatriepatienten aus Karlsruhe. Gegen die Macht des Vergessens heißt dieses Buch und Sie haben es herausgegeben. Da haben Sie die Namen der Karlsruher Opfer recherchiert. 450 seelisch kranke und behinderte Karlsruher wurden in der Nazizeit ermordet. Und 372 von ihnen konnten Sie mit Ihrem Namen ausfindig machen und diese Namen haben Sie veröffentlicht. Was war Ihnen daran wichtig?
Wichtig war mir und uns vor allen Dingen das Andenken von diesen Bürgern der Stadt wieder einzubeziehen in die Erinnerungskultur und in die Erinnerungsarbeit überhaupt der Stadt. Es ist mir doch aufgefallen, dass in vielen Feiern und Gedächtnistreffen der Juden und anderer Gruppen gedacht wurde, aber dass sehr oft die Krankenmorde und diese ermordeten Patienten nicht genannt wurden. Und es hat sicher damit zu tun, dass seelisches Kranksein immer noch oder nach wie vor mit vielen Ängsten oder auch schlechten Erfahrungen verbunden ist. Aber mir ging's und uns in dieser Arbeitsgruppe ging's drum, diese vielen Bürger, die hilfesuchend in ein Krankenhaus kamen, als Patienten oder als Behinderte und dann ermordet wurden, das überhaupt mal zu sehen, was für schreckliche Verbrechen das waren. Man geht in eine Heilanstalt und es wird eine Vernichtungsanstalt. Und die Karlsruher hatten zwar so ein Ehrenfeld dafür, aber das war alles ja recht weit weg. Und wir haben versucht, über einen länger dauernden Prozess, das fing 2012 fing das an, dass wir mit einem sehr guten Film von Robert Domes, Nebel im August, angefangen haben, diese Situation und dieses Verbrechen der Euthanasie erst noch mal deutlich zu machen. Wir hatten dann zwei Tagungen dort und haben auch noch mal über diese zwei großen Verbrechensbereiche informiert, also über die Zwangssterilisation und über die Euthanasie, die sogenannte Euthanasie. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und das war eine langwierige Arbeit für jeden von diesen Patienten mit einer Karteikarte rauszufinden. Karlsruhe hatte damals ja keine Psychiatrie, sondern die Patienten kamen von einer Station im städtischen Klinikum, entweder nach Wissloch, es gab 5 staatliche Heil- und Pflegeanstalten und es gab 3 konfessionelle für geistig Behinderte meistens, Cork für die Epileptiker und es gab noch eine private, die Hub. Sehr geschätzt war die Illenau und da hat auch der Chefarzt, der Dr. Römer, als einer der wenigen Direktoren Widerstand gegen die Euthanasie geleistet.
Also er war einer der wenigen Ärzte? Ja. Oder ist es der einzige Arzt, also den Sie kennen,
einzige, der
in Ihrer Recherche kennengelernt haben, der sich gewehrt hat gegen die Tötung?
Es gibt noch einen Professor Ewald aus Göttingen, der schon 39, als das zum ersten Mal in einer kleinen Gruppe als Ziel genannt wurde, gesagt hat, ich mache da nicht mit. Aber sonst ist er der mir als einziger bekannt ist. Ja.
Wir sprechen über die 200.000 seelisch Kranken und Behinderten, die in der NS-Zeit ermordet wurden, mit der Psychiaterin Dr. Maria Rawe-Schwank aus Karlsruhe, denn sie hat die Karlsruher Opfer aus diesen Tötungsaktionen recherchiert, zum Teil ihre Namen oder zum größten Teil ihre Namen ausfindig machen können und in einem Buch veröffentlicht. Wie kann man das eigentlich recherchieren? Wo sind noch verlässliche Unterlagen aus den 1930er, 40er Jahren?
Die Ermordung fand in dieser T4-Aktion, über die wir berichtet haben, in 6 verschiedenen Vernichtungsanstalten statt. Für uns war die wichtigste Grafeneck bei Stuttgart, aber auch Hadamar nördlich von Frankfurt. In diesen 6 Vernichtungsanstalten gibt es Opferlisten und das war die Grundlage für diese einzelnen Patienten, die wir dadurch gefunden haben und das dann in Korrespondenz gebracht haben zu den Verlegungslisten. Die hatten oft Zwischenstationen und es war schwierig auch rauszufinden, wo und wie sie die Zwischenlage hatten. Aber alles eigentlich mit dem Ziel, sie zu würdigen und sie wieder reinzuholen in die Stadt und auch in die Erinnerung der Stadt. Ja.
Die Aktion T4, das war die sozusagen konzertierte Aktion. Da ging es um die systematische Tötung, die zwischen 1939 und 1941 zentral organisiert wurde in Berlin, in der Berliner Tiergartenstraße. Deshalb nennt sich die Aktion T4. Da wurden 70.000 Menschen ermordet in allein dieser kurzen Zeit. Wie ging das eigentlich vor sich? Wie lief das ab? Wie haben zum Beispiel auch die Gesundheitsämter von den Patienten erfahren?
Die Gesundheitsämter waren vor allen Dingen wichtig bei der Zwangssterilisation, die vorher abgelaufen ist nach dem Gesetz zur Verhütung zwangserbkranken Nachwuchses, 33 schon gekommen. Hier war es so, dass von Berlin, von dieser, das war eine hochbürokratisierte Stelle mit vielen Untergliederungen, aber eine davon hat über die Landesinnenministerien, also bei uns am Schlossplatz 19, über das Badische Landesinnenministerium, Merkblätter an die einzelnen Landesanstalten, auch an die privaten und auch an die konfessionellen geschickt. Die mussten gemeldet werden. Es waren zwei verschiedene Meldebogen und ein Merkblatt. Interessant zu wissen ist, dass auf diesen Meldebogen auch noch die Diagnosen wichtig waren, aber nachher auf dem zweiten Meldebogen war die Hauptfrage, ob die Patienten arbeitsfähig seien und wie sie arbeitsfähig und ob sie Besuch von Angehörigen bekamen. Also die Frage, ob sie effizient, brauchbar, nützlich sind, war ganz wichtig, weil man wusste, die Nützlichen, die wollen wir noch da lassen, aber die Nicht-Nützlichen, die werden abtransportiert. Und die Besuche von den Angehörigen waren eben auch sehr wichtig für die Auswahl, weil je mehr Angehörige kamen, umso eher wurde dieses Verbrechen, was ja doch geheim gehalten werden sollte, dann auch bekannt. Von daher wollte man vor allen Dingen Menschen töten, die nicht von ihren Angehörigen beschützt wurden. Das Perfide an dem System war, dass auch diese Sparsituation, die ja im Krieg nochmal verstärkt wurde, unnütze Esser, Ballastexistenzen, dass die unterstützt wurde durch diese Rassenideologie und die Rassenhygiene, dass man also von der Rassenhygiene her möglichst ein reines arischen Volkskörper haben wollte. Und deswegen die töten, die da nicht reinpassten. Und das war aber gleichzeitig eine wunderbare Art, Geld zu sparen. Und dieses Sparen in der Kriegszeit war eine ganz hohe Bedeutsamkeit.
Da wurden die Heil- und Pflegeanstalten ja in regelrechte Tötungsanstalten umgearbeitet und den Gashahn hat der Arzt aufgedreht.
Ja.
Wie haben Sie das empfunden als Ärztin?
Schrecklich. Also es ist ja eine Blamage, eine absolute Entwertung oder Umdrehung, Verkehrung von dem ganzen Beruf, dass nun der Heilende auf einmal zum Vernichtenden wird und zum Mörder. Trotzdem, unser Anliegen in dem Buch ist nicht jetzt mit dem Zeigefinger auf diese Ärzte zu deuten, sind ja auch Kollegen von mir und ich weiß ja nicht, wie ich mich damals verhalten hätte. Ich hoffe, ich hätte mich anders verhalten, aber ich glaube, die Macht des Systems und die Angst, die eingeflößt wurde, war doch sehr erheblich und das muss ich einfach zum Verständnis anfügen. Aber was passiert ist, war eine katastrophale Umkehrung von der ärztlichen Aufgabe.
Und da gab es auch noch den Unterschied, die Ärzte, die Listen geführt haben mit den Kranken und die Ärzte, die tatsächlich auch den Gashahn aufgedreht haben. Ja. Das wollen wir nicht alles durcheinander bringen. Aber die Patienten, die ermordet werden sollten, wurden abgeholt in Bussen, in heimlichen Aktionen. Und es spielte auch eine Rolle, welche Patienten Familienangehörige hatten oder nicht. Denn wer keine hatte, hatte überhaupt keinen Schutz mehr. Und man wollte nicht, dass die Familien die Sache publik machen.
Ja, und man hat dann sogar unglaubliche Täuschungsmanöver noch eingelegt, hat zum Beispiel von vielen Karlsruhern angegeben, dass die in Hartheim bei Linz in Österreich, eine von diesen sechs Anstalten, von diesen 6 Vernichtungsanstalten umgebracht worden sein. Kein einziger ist in Hartheim umgebracht worden, haben wir jetzt rausgestellt. Sie sind alle in Grafeneck umgebracht worden. Und man hat dann in einem extra Amt für Trauerschreiben den Angehörigen Briefe von Hartheim geschickt, pseudo, und hat getan, als ob sie dort gestorben wären an Lungenentzündung. In Wirklichkeit sind sie in Grafeneck vergast worden, damit die Angehörigen nicht kommen, fragen und irgendwie merken, ja, da war der, was ist jetzt da? Und um sie sozusagen fernzuhalten.
Man könnte ja auch sagen, das ist alles weit weg. Vor 75 Jahren war die Befreiung von der Nazi-Diktatur. Warum kümmert uns das heute noch?
Also das eine, glaube ich, ist, dass es immer wieder in der Gesellschaft Menschen gibt, die sagen, naja, also wenn die so langdauernd krank sind, chronisch krank sind, so unnütz sind oder so, wenn das solche Kostenfaktoren sind für uns, dann ist es doch besser, wir machen das möglichst billig und möglichst knapp und wir geben unser Geld besser für anderes aus. Ich glaube, dass die Qualität auch für Schwerkranke zu sorgen immer wieder an der Einstellung vom Wert des Menschen auch abhängt. Und insofern ist ein Teil schon auch uns zu mahnen, dass auch für Menschen, die nicht mehr ganz gesund werden, was Neues anfangen kann. Die neuen Langzeituntersuchungen haben alle deutlich gemacht, dass jedenfalls bei der Schizophrenie das auch nach langen Jahren möglich ist, dass sich wieder was ändert, dass sich was bessert.
Vielen Dank, Frau Dr. Rabe-Schwank, dass Sie zu Gast waren in SWR 2 Tandem heute. Ärztin für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie im Ruhestand und immer noch sehr aktiv in der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie.
Ich danke Ihnen, Frau Krogmann, dass Sie dem Thema Zeit und Interesse gewidmet haben.
Die Redaktion dieser Sendung hatte Rudolf Linsen. Mein Name ist Elinor Krogmann.